Es ist meiner Meinung nach kein Vergleich zu der Gefahr, die durch sunnitische Extremisten ausgeht. Also alle Anschläge, die wir auch hatten in Deutschland, Österreich, waren ausschließlich Sunniten. Dann geht dann so ein atheistischer Antifa-Sozialarbeiter ins Gefängnis und versucht dann einen radikalen Islamisten davon zu überzeugen, kein Islamist mehr zu sein. Und das islamische Recht verändert sich ja nicht, sondern es bleibt gleich. Also es wäre dann so, dass man sagt, hier gilt islamisches Recht. Die Scharia wird quasi eingesetzt, die umfasst alle Lebensbereiche. Frauen werden quasi aus dem öffentlichen Raum verbannt. Dann erlaubt man Juden und Christen eben nur, wenn man eine Schutzsteuer zahlt, in diesem Land zu leben. Ich halte auch Europa, also die europäischen Völker, auch noch für stark genug und gefestigt, dass letztendlich sich keine Islamisierung vollziehen wird.
Wie groß ist die Gefahr islamistischen Terrors in Europa, in Deutschland, in Österreich konkret, gerade jetzt angesichts des neuen Krieges im Nahen Osten? Und darüber spreche ich heute mit jemandem, der sich ganz genau mit dieser Materie beschäftigt, der als Islam-Insider bezeichnet werden kann. Er ist ein Ex-Islamist und klärt heute über die Gefahren der Islamisierung Europas auf. Ich begrüße bei mir im Studio Irfan Peci. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Wir haben bei Auf 1 ja immer wieder betont, man muss Geopolitik und Außenpolitik von Innenpolitik trennen. Und was die Islamisierung Europas und Deutschlands betrifft, da hat Auf 1 eine ganz klare grundsätzliche Linie für unseren Sender definiert, nämlich wir wollen keine Islamisierung und Überfremdung Deutschlands und Europas haben. Dennoch kritisieren wir bei Auf 1 den Krieg im Nahen Osten, aber über den wollen wir heute gar nicht schwerpunktmäßig sprechen, sondern über die Auswirkungen, die uns deshalb drohen könnten. Jetzt wurde gesagt von verschiedenen Kommentatoren, dass dieser Krieg auch eine große Migrationswelle auslösen könnte. Es ist logisch und verständlich, wenn ein Krieg in einem Land tobt, dass es viele Zivilisten vor allem gibt, die dort flüchten müssen oder wollen. Ich habe in der Recherche gesehen, dass es viele inneriranische Migrationsströme bereits gibt und dass auch der Iran gewarnt hat, dass hunderttausende afghanische Flüchtlinge, die sich auf iranischem Staatsgebiet befinden, womöglich nun in ein anderes Gebiet kommen sollen. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass es große Migrationsbewegungen auf dem Weg nach Europa gibt. Haben Sie da aktuellere Informationen?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein möglicher Bürgerkrieg im Iran zu massiven Flüchtlingsströmen führen wird. Ja, das ist garantiert. Ja, die Frage ist nur, wann es losgeht und wie viele. Ja, noch sind ja die Verhältnisse dort einigermaßen stabil, dass man jetzt da nicht einfach so das Land verlassen kann und über Grenzen flüchten kann. Aber wenn es dann zu einem Bürgerkrieg kommt, dann wird die Situation natürlich eine andere sein. Und was, denke ich, auch viele nicht wissen, der Iran ist halt auch ein Land, wo ganz verschiedene Völker leben. Ja, man hat im Westen die Kurden, ja, einen sehr großen Anteil an Kurden, ja, wo es natürlich jetzt auch interessante Meldungen gibt, inwiefern die Kurden vielleicht auch benutzt werden, um dort einen Aufstand anzuzetteln.
Bodentruppenersatz sozusagen.
Genau, ja, und wir wissen, die Kurden wurden ja immer wieder für solche Sachen, gebraucht, vielleicht sogar missbraucht schon, wenn wir sehen, wie die Amerikaner die Kurden natürlich jetzt auch im Stich gelassen haben, nachdem die Kurden, man muss schon sagen, sehr tapfer und erfolgreich den IS bekämpft haben in Syrien und im Irak. Und aber nichts dafür bekommen haben letztendlich und alleingelassen wurden und vom neuen syrischen Machthaber Ahmed al-Sharra quasi dann auch niedergerungen wurden und sich jetzt dem syrischen Staat fügen müssen. Dann hat man im Iran im Osten Belutschistan, ja, das ist auch nochmal eine quasi Volksgruppe für sich. Dann hat man im Iran eine sunnitische Minderheit. Mhm. Ja, also da hat man ganz verschiedene Ethnien, Gruppen, Völker, die je nach Lage dann natürlich Grund haben zu flüchten. Falls die iranische Regierung jetzt gestürzt wird, werden natürlich die ganzen Anhänger, die Staats- die jetzt loyal sind, auch einen Grund haben zu flüchten und sagen, hier, uns droht jetzt, weiß ich nicht was, Todesstrafe und so weiter, Repression. Wir wollen nach Deutschland, nach Österreich kommen. Also da werden viele Leute auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, viele Leute werden einen Grund haben, jetzt das Land zu verlassen. Was ich besonders kritisch sehe, ist natürlich, wie Sie es angesprochen haben, die afghanischen Flüchtlinge. Also es gibt kaum einen afghanischen Asylanten in Deutschland und Österreich, der nicht über den Iran gekommen ist. Mhm. Ja. Und da befinden sich, wie gesagt, noch Hunderttausende, wo wir gerade sagen, in Deutschland und in Österreich mit afghanischen Flüchtlingen haben wir besonders negative Erfahrungen, ja, was Sexualdelikte betrifft, was islamistischen Terror betrifft, die auch dann bei einem Bürgerkrieg das Chaos nutzen werden und in diesen Flüchtlingsströmen hierher kommen, würden. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr negativ, egal wie man das jetzt bewertet. Das ist jetzt erstmal aus unserer Perspektive sehr, sehr problematisch.
Sie haben jetzt das Szenario eines Bürgerkriegs angesprochen. Das Kriegsszenario aktuell ist ja, dass sich die iranische Bevölkerung in gewissen Regionen, die bombardiert werden, Raketenangriffen ausgesetzt sehen. Also auch das löst ja jetzt schon Flüchtlingsströme innerhalb des Iran aus. Und wenn dann dieses Szenario von Ihnen, quasi ein Failed State im Iran entsteht und es zu Bürgerkriegskämpfen kommt, dann prognostizieren ja Beobachter einen jahrelangen Bürgerkrieg, weil aufgrund der komplexen Zusammensetzung des Irans, wie Sie gesagt haben, ist es ja nicht wahrscheinlich, dass sich eine Gruppe sehr schnell durchsetzen wird. Jetzt haben Sie gesagt, es ist nur die Frage, wann das Ganze stattfinden wird und wie es stattfinden wird, aber Sie haben gar nicht mehr die Frage nach dem Wohin gestellt, weil für Sie dürfte auch klar sein, dass diese Flüchtlinge hauptsächlich nach Europa drängen werden.
Auf jeden Fall. Ich meine, wo sollen sie sonst hin? Die Türkei wird sie nicht aufnehmen. Die Türkei hat schon genug Probleme mit syrischen Flüchtlingen. Die werden sie durchwinken. Mhm. Ja, wo sollen sie hin? In den Osten, nach Afghanistan? Oder die Taliban werden einfach die Grenzen dicht machen. Die Taliban haben selbst jetzt genug Probleme mit Pakistan. Da gibt es jetzt auch massive Spannungen bis hin sogar zu Kämpfen. Also es bleibt nichts anderes übrig, als dass sie über die Türkei und wahrscheinlich dann über die Balkanroute nach Mittel- und Westeuropa hierher kommen. Und welche Regierung ist denn noch so blöd, die massenweise Flüchtlinge
Die
Ungarn werden sie nicht aufnehmen. Ja. Ja, und auch die ganzen Balkanländer, Serbien und so weiter, auch nicht. Da gibt es auch keinen Sozialstaat, wo man sich irgendwie sich einnisten kann. Also wer bleibt übrig? Und wir haben leider immer noch genug realitätsfremde Menschen in diesem Land, aber auch die ganzen Machtstrukturen, die sagen, ja, wir haben Platz und wir verkraften das und wir sind immer noch stark und unser Land blüht und wir brauchen Fachkräfte. Das wird auch wieder, man wird die üblichen alten Argumente wieder auspacken und uns erzählen hier, ja, das wird jetzt die Lösung für Fachkräfte und für unsere Probleme, die wir hier haben. Und also es ist eigentlich auch, da warte ich nur noch auf die State, die dann sicherlich kommen werden.
Naja, und die Wähler in Deutschland vor allem wollen es ja so, denn sie haben ja jetzt auch in Baden-Württemberg wieder die Grünen zur stärksten Kraft gewählt. Also man nimmt ja durchaus in Kauf, dass hier diese Grenzen auf Parteien weiter Migranten ins Land locken werden. Jetzt vielleicht zu Ihrer Einschätzung, wie groß ist die Terrorgefahr aktuell? In Europa und speziell natürlich mit Fokus auf Deutschland und Österreich gerichtet, wo unsere Zuschauer vermehrt hier diese Sendung ansehen werden. Glauben Sie, dass der Krieg im Iran tatsächlich ein sehr hohes Risiko bringt für Terrorgefahr in unseren Ländern?
Also ohne Zweifel erhöht das natürlich die Terrorgefahr auch hier bei uns. Ja, dieser Krieg der USA und Israel gegen den Iran. Aber ich denke, man muss vor allem zwei Sachen hier unterscheiden. Einmal staatlichen Terror seitens des Irans, dass wenn das Regime komplett unter Druck ist oder kurz vorm Fallen ist oder keine Lösung mehr sieht, dass sie zu diesem Terror greifen. Da gab es ja auch Dutzende Festnahmen, auch in Deutschland zum Beispiel von Schläferzellen und so weiter, wo man auch sehr viel unter Asylanten rekrutiert hat. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine schiitische Minderheit in Afghanistan, die Hazara, Und die sind dann eher so, weil sie halt Schiiten sind, dem Iran sehr loyal. Und unter denen rekrutiert man zum Beispiel viel. Ja, da gab es, wie gesagt, schon für Festnahmen, weil man Anschlagsziele schon ausgespäht hat und so weiter. Aber es gab natürlich jetzt bislang noch keinen Anschlag. Das halte ich jetzt in dieser Phase noch für eher unwahrscheinlich, weil, ich meine, was hätte der Iran davon? Mhm. Ja, da wird jetzt auch im Mainstream viel davor gewarnt und gesagt, ja, staatlicher Terror. Aber wenn jetzt der Iran einen Anschlag macht in Deutschland oder Österreich, das würde ja nur den Druck erhöhen auf den Iran. Also das halte ich jetzt in der Phase für unwahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlicher halte, und das haben wir zum Beispiel in Texas schon gesehen bei diesem Anschlag, dass Einzeltäter, Schiiten, die jetzt sagen, hier mein oberster Ayatollah Khamenei wurde ermordet, ja, von Israel, von den USA, ich räche mich. Ja. Also die das selbst machen, ohne staatlichen Auftrag, ohne irgendeinen Bezug zum Iran, die dann einfach aus eigener islamistischer Gesinnung heraus sagen, ich räche mich, ja, ihr greift jetzt hier den Iran an, das ist unser einziger schiitischer Staat, ja, der uns auch eine Zuflucht gibt. Und da räche ich mich. Das kann schon eher sein. Wir haben auch in Österreich einige oder relativ viele auch schiitische Flüchtlinge oder Schiiten unter den Flüchtlingen. Wie gesagt, wir haben aus dem Iran oder vor allem unter den afghanischen Flüchtlingen haben wir auch Schiiten. Das halte ich für wahrscheinlicher. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber ich finde, man muss schon auch da stark unterscheiden, und es ist meiner Meinung nach kein Vergleich zu der Gefahr, die durch sunnitische Extremisten ausgeht. Also alle Anschläge, die wir auch hatten in Deutschland, Österreich, waren ausschließlich Sunniten. Auch von der Masse her ist das die überwältigende Mehrheit. Mhm. Wenn man sich allein anschaut, wie viel schiitische Moscheen gibt es oder sowas, das ist eine Handvoll vielleicht in ganz Österreich. Also es ist kein Vergleich zu den Sunniten, also von der Masse her sind sie einfach viel weniger. Es gibt auch da natürlich fundamentalistische, islamistische Strukturen, die aber, wie gesagt, an den iranischen Staat angebunden sind, der als Staat rational handelt. Mhm. Ja. Ich meine, auch Staaten greifen zu Terror, ja, Staatsterror, natürlich. Das ist aber wann und wenn es wirklich was bringt, in welcher
Situation? Jetzt würde ja der Iran sozusagen quasi das Handwerk des Gegners betreiben, denn er würde damit ja die Europäische Union in diesen Krieg ganz offensiv hineinziehen. Merz windet sich ja noch und stellt zwar in Aussicht dieses und jenes und bezahlt etwas, aber beteiligt sich noch nicht aktiv. So ein Anschlag würde ja dazu führen.
Das wäre komplett kontraproduktiv. Mhm. Und gerade in Europa gibt es ja so Stimmen wie zum Beispiel hier aus Spanien und so weiter, die eher so ein bisschen mäßigend wirken. Deswegen halte ich einen organisierten Anschlag vom iranischen Staat für in der Phase für extrem unwahrscheinlich, aber Einzeltäter, Radikalisierte können natürlich immer zuschauen.
Jetzt gab es ja auch den Aufruf zum Heiligen Krieg, zum Dschihad gegen Israel und die USA aufgrund der Ermordung von Khamenei. Wie beurteilen Sie das?
Halte ich ehrlich gesagt nicht so für wahrscheinlich. Also ich sehe einfach nicht die Leute, die dem großartig folgen. Ich meine, diese Aufrufe, ja, die gibt es immer. Mhm. Aber ich sehe einfach unter den Schiiten keine große Masse an radikalisierten Islamisten, die sich jetzt hier in Deutschland und in Österreich befinden. Mhm. Jetzt im Iran ist natürlich was anderes. Da haben sie den Staat quasi, da regieren sie ein großes Land und haben sehr starke, gefestigte Machtstrukturen. Was wir ja auch sehen, trotz dieser Luftangriffe, der massiven Luftangriffe.
Kaum Erfolge,
Kaum Erfolge, ich meine, das eine ist jetzt Wunschdenken oder auch die iranische Opposition, die auch sehr stark hier vertreten ist. Zum Beispiel in Wien gab es im ersten Bezirk riesige Demonstrationen und so weiter. Und das verstehe ich auch, dass die Leute sagen, wir wollen Demokratie und sowas. Und da habe ich auch viel Sympathie. Aber diese so Dschihad-Aufrufe und so weiter, ich sehe einfach nicht die Masse an radikalisierten Schiiten, dass wir die hier haben, die dem folgen würden. Also
können Sie vielleicht an der Stelle kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten? Sie haben es ja angesprochen, ich habe es mir auch genau angesehen. Es gab von Schiiten in den letzten 20 Jahren keinen einzigen Terroranschlag in Europa. Es gab auch keinen konkret zuordnenbaren, durchgeführten Terroranschlag seitens des Iran. Aber es waren immer die Sunniten. Und was ist hier der Unterschied?
Ja, also das geht auf die Gründungsgeschichte des Islams zurück, dass als der islamische Prophet Mohammed gestorben ist, dass es einen Streit um den Nachfolger gab. Wer wird quasi der Kalif? Ja, wer übernimmt den islamischen Staat? Und dann gab es eben eine Fraktion, die gesagt hat, die Familie, die Nachfahren Mohammeds, wie in so einer Art Monarchie, müssen das übernehmen. Und andere, die gesagt haben, nein, den wählen wir und so weiter. Und das war eigentlich so ursprünglich der Konflikt, wodurch dann die sogenannten Schiiten entstanden sind und
Schiiten sind die Monarchisten oder die Demokraten?
Die Monarchisten. Die Monarchisten, die quasi die Familie des islamischen Propheten Mohammed, also die sogenannten Ahlul Bayt, quasi als die einzigen legitimen Herrscher und Nachfolger quasi sehen, die das Kalifat quasi auch dann regieren müssen. Und die konnten sich halt immer wieder in der islamischen Geschichte halten und sie hatten immer mal wieder auch Dynastien und vereinzelt Gebiete. Ägypten war zum Beispiel eine Zeit lang unter ihrer Kontrolle und dann eben mit dem heutigen Iran, wo sich die dann auch durchgesetzt haben und zum Staat wurden, ja, und dann mit der islamischen Revolution 79 dann auch an die Macht gekommen sind. Aber sie sind natürlich überall, ich meine, im Irak zum Beispiel sind sie auch sehr stark vertreten, im Libanon mit der Hisbollah und so weiter. Ja, und was den Terror betrifft, gibt es natürlich schon Terror in Nahost, wenn wir zum Beispiel jetzt an die Hisbollah denken, ja, die auch vereinzelt gab es auch Anschläge, aber das war sehr stark auf Israel bezogen. Ja, zum Beispiel gab es diesen Anschlag auf einen Reisebus in Bulgarien, ja, auf israelische Touristen. Aber das müsste man mehr so im Kontext der Auseinandersetzung Israel, sehen, ja. Libanon, Hisbollah und so weiter, eher in diesem Kontext betrachten. Aber so Einzeltäter oder dieses wahllos, wir töten nicht Muslime und sowas.
Das meinte ich. Tatsächlich auf Zivilisten losgehen, ja, mit einem Bus in eine Menschenmenge oder einem Auto fahren oder eine Bombe zünden oder mit einer Machete Amok laufen. Das waren ja immer die Sunniten. Ja. Und was unterscheidet im Gedanken diese Sunniten, was treibt, sind ja nicht alle Sunniten, dass sie Leute abmessern wollen. Aber dort gibt es ja vermehrt offensichtlich Strömungen, die eben sich diesem offen extremistischen Kopfabschneider-Islam angeschlossen haben. Wir haben ja den Exzess erlebt im islamischen Staat, in Nahost, wo sich dann sozusagen hier Gruppen gebildet haben, die bekannt waren auch für ihre professionell produzierten Propagandavideos, wo eben dann Touristen oder Reisenden die Köpfe abgeschnitten wurden oder die Kehle aufgeschlitzt wurde und sie dann verbrannt wurden beispielsweise. Ja. Das ist ja ein ganz offenes Bekenntnis dazu, wir töten Ungläubige. Das kommt sehr stark bei den Sunniten vor. Warum ist das so?
Ja, also erstmal natürlich zahlenmäßig sind sie einfach die große Mehrheit. Also wenn man das jetzt vergleicht, das sind einfach zu über 90% Sunniten. Ja, die Schiiten sind eben letztendlich, wenn man es auch zahlenmäßig vergleicht, eine kleine Minderheit unter den allgemeinen Muslimen. Und ich würde sagen, ein grundsätzlicher Unterschied ist, zum Beispiel sunnitische Extremisten haben keinen wirklichen Staat. Sie haben es immer wieder versucht, wie zum Beispiel mit dem IS oder Al-Qaida-Versuche oder auch, was weiß ich, in Somalia zum Beispiel, wo man staatliche Strukturen errichtet hat. Aber man konnte auf Dauer nie wirklich staatliche Strukturen errichten und einen Staat führen. Wie gesagt, der IS war so ein Projekt, was dann eben wieder zerschlagen wurde vom Westen, aber nicht nur, auch von Russland. Und die Schiiten haben halt mit dem Iran schon seit 79 diesen Staat, der dann auch versucht quasi, ja, wie so eine Art Vatikan, dann auch alle schiitischen Gläubigen zu vereinen. Ja, und wie gesagt, der Iran hat zum Beispiel einen starken Einfluss auf all die schiitischen Gruppen im Irak, im Nachbarland. Ja, oder auch
auf die
Hisbollah. Genau. So. Auch auf sunnitische Gruppen, wie die Hamas zum Beispiel, hat der Iran Einfluss. Ja, also als Finanzier und so weiter, wo man dann immer wieder mitzureden hat. Übrigens auch in Europa, als es den hier Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, also in Bosnien-Herzegowina gab, haben auch Iran und schiitische Gruppen da auch natürlich mitgemischt, sage ich mal. Ja, aber sie konnten sich nicht wirklich durchsetzen gegen die sunnitische Mehrheit. Das hat nicht so wirklich Anklang gefunden, weil es einfach, ich würde sagen, einfach zu speziell ist, auch theologisch gesehen, und eher zu stark an einen gewissen Raum gebunden ist, während das sunnitische sehr global ist, ja, globalistisch quasi. Ja, wir bilden einen islamischen Staat, daraus entsteht dann das Kalifat und dann werden wir wieder zur Supermacht, und die auch zurückblicken können auf ein sunnitisches Weltreich, auf das Kalifat, welches nie unter schiitischer Kontrolle stand. Schiiten hatten immer nur einzelne Gebiete, die sie kontrolliert haben, nur für kurze Zeit relativ gesehen. Und das ist, denke ich, sind die wesentlichen Unterschiede.
Das bedeutet, wenn Sie, dazu kommen wir ja vielleicht später im Laufe des Gesprächs noch, mit Michael Stürzenberger zum Beispiel unterwegs waren, um aufzuklären über die Gefahren des Islam, dann meinen Sie hauptsächlich die aktuelle Bedrohung der sunnitischen Überfremdung in Deutschland?
Ja, also es ist natürlich nicht so, dass es keine schiitischen Extremisten gibt, die gibt es natürlich, aber sie sind, ich würde fast schon sagen, fast schon unbedeutend im Vergleich zu den sunnitischen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt über Islamisierung in Deutschland und in Österreich sprechen, nehmen wir zum Beispiel Österreich. Also da haben wir auf der einen Seite hunderte radikale Moscheen im ganzen Land. Und wie viel schiitische haben wir? Ja, 3, 4 oder sowas. Ja. Da gab es jetzt diesen Skandal, wo es diese Schlägerei gab in, ich glaube, das ist die Moschee in Wien auf jeden Fall, eine größere Moschee, wo es eben diesen Konflikt gab, der dann natürlich auch hier ausgefochten wird. Das ist natürlich auch ein Thema für sich, dass immer alles hier ausgefochten wird. Ja, egal was sich.
Bei der Menge an Migranten, die schon hier sind, ist es klar, dass es dann weiter hier geht. Ja.
Egal was sich ereignet, das sieht man dann am Stephansplatz. Ja. Die machen hier mit Syrer, Assad setzt sich durch, dann kommen die Assad-Anhänger, dann verlieren die, dann kommen die HTS-Leute und alle feiern dann am Stephansplatz, wo man sagt, was soll das hier? Ja, wir sind kein Austragungsort für Konflikte. Völlig egal, jetzt ohne uns zu positionieren und so weiter, aber wir wollen da nicht hineingezogen werden. Wir wollen, ich meine, es muss auch nicht zur Gewalt kommen, aber wer will jetzt zum Beispiel in Wien am Stephansplatz da spazieren gehen und hat dann irgendwie 1000 syrischer, jubelnder, bärtiger Anhänger vor sich oder sowas, oder egal aus welcher Seite. Ja. Ja, ich meine, was soll das? Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Das sind natürlich die praktischen Auswüchse der Massenmigration und der Islamisierung. Ich möchte noch beim Islamterror dabei bleiben, denn ich möchte verstehen oder versuchen zu verstehen, warum dieser Islamterror tatsächlich ausgeführt wird. Jetzt gibt es ja die eine Strategie, dass man sagt, langsam aber sicher gibt es eine Islamisierung Deutschlands. Wir werden mehr, wir bekommen Kinder, die dekadenten Deutschen und Europäer bekommen keine Kinder mehr. Die verwirklichen sich lieber selbst mit Urlauben oder mit ihrem Beruf oder Ähnlichem und wir bekommen viele, viele Kinder. Das ist ein Spiel auf Zeit. Martin Sellner betont auch immer wieder die Zeitleiste, dass es in 30 Jahren keine Diskussion mehr darüber geben wird, wer hier das Sagen haben wird. Also man könnte ja theoretisch einfach auf dieses Spiel auf Zeit setzen, aber dennoch gibt es immer wieder islamistische Terroranschläge. Was bezwecken die? Wozu soll das eigentlich führen? Denn man lenkt ja dadurch eigentlich nur den Fokus auf diese Islamisierung. Denn gerade der wohlstandsverwahrloste Bürger nimmt ja alles hin, was langsam geschieht. Und er akzeptiert auch, dass er in gewisse Stadtteile eine Minderheit darstellt und so weiter. Aber warum dann diese Terroranschläge aus islamistischer Sicht? Was ist der Grund?
Ja, also erstmal, manchen kann das nicht schnell genug gehen. Ja? Manchen kann das nicht schnell genug gehen und die dann auch Gewalt eben als legitimes Mittel zur Erfüllung des Ziels sehen. Ja? Die dann sagen, ja, keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. So garantiert ist es ja auch nicht. Ja? Die sagen dann, also ich schildere jetzt die islamistische Sicht. Ja? Ja. Sie haben ja natürlich auch große Angst vor einem Erstarken, oder das Erstarken haben wir ja schon, oder einer Machtergreifung rechter Parteien. Mhm. Ich meine, die sehen ja auch die Wahlergebnisse und denken sich, ja, warte mal, aber was, wenn die FPÖ an die Macht kommt? Mhm. Ja? Das kann man ja alles umkehren. Was, wenn wir auf einmal hier alles, unsere ganzen Strukturen zerschlagen werden, was ja natürlich auch das Ziel ist, ja, und wir dann in größerer Anzahl ausgewiesen werden, dann war es das mit der Islamisierung, dann ist es vorbei. Oder die AfD in Deutschland, ich meine, mit staatlichen Mitteln kannst du alles nochmal zurückführen. Ich meine, du kannst die radikalen Moscheen dicht machen, du kannst die Hassprediger ausweisen, du kannst in großer Zahl abschieben und kannst dann wieder für Ordnung und Sicherheit sorgen, kannst neue Gesetze erlassen, die ganzen islamistischen Vereine verbieten. Wie soll dann diese Islamisierung stattfinden? Also sie sehen auch, wie wir sehen ja, dass die Zeit wegrennt, aber so sehen sie halt auch einen Umschwung.
Könnte ein Umschwung
geben. Einen Rechtsruck, wo sie sagen, die Ungläubigen werden uns auch feindlich, immer feindlich gesinnter, die wehren sich auch, die wollen nicht, dass sich das Ziel, dass sich unser Ziel erfüllt. Und wir sehen hier AfD stärkste Partei, FPÖ stärkste Partei, ist ja nur eine Frage der Zeit. Und wenn die an die Macht kommen, dann war's das mit uns. Also erstmal, die haben auch natürlich diesen Zeitfaktor, den sie beachten. Zweitens, da geht's auch oft um Rache, ja, und es ist auch nicht alles immer so strategisch durchdacht, gerade nicht bei Einzeltätern. Ja, man muss sich das eher so vorstellen, auch gerade bei den letzten Anschlägen, die sehen sich diese Videos an aus Gaza, ja, was Israel macht, und dann sehen sie tote Zivilisten und so weiter, und dann sind die emotional aufgewühlt und haben diese islamistische Gesinnung, und die denken da nicht groß weiter drüber nach, sondern impulsiv, ja, handeln sie und planen dann einen Anschlag, oft eben mit primitiven Mitteln, Messer und so weiter. Ja, oder auch der Attentäter zum Beispiel in Wien, den wir hatten, ja, vor einigen Jahren, der wollte ja auch erstmal in die Synagoge und so weiter. Ja, oder viele Attentäter danach schildern eben, dass sie das radikalisiert hat, weil sie angesprochen haben, Stürzenberger BPE, dieser Anschlag auch auf uns damals bei der Kundgebung. Der Afghane hat dann auch vor Gericht geschildert, dass ihn vor allem hier der Israel-Gaza-Palästinenser-Konflikt radikalisiert hat, dass ihn diese Aufnahmen von toten Zivilisten radikalisiert haben und er einfach was machen wollte. Sie wollen sich rächen, sie wollen was machen, wollen nicht tatenlos quasi zusehen und suchen sich dann das nächstbeste Ziel, und das kann eben ein auch Patrioten treffen oder eben ja alles Mögliche. Also das beschränkt sich dann nicht auf lediglich israelische oder amerikanische Ziele, sondern auch leider auf uns als Zivilisten, weil wir halt einfach wahrgenommen werden als dieser westliche Block. So, wir sind,
da tut ja die deutsche Politik und die Österreicher und die EU ja auch alles dafür, so wahrgenommen zu werden. Sie positionieren sich das Brandenburger Tor regelmäßig in den Farben Israels. Also es ist vollkommen klar, wenn man sich Islamisten ins Land holt, hunderttausendfach, dann entsprechende politische Statements macht, da provoziert man natürlich ein Pulverfass, das ist vollkommen klar. Das eine verträgt sich mit dem anderen nicht immer so gut, ja. Aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, als es in Afrika um diese islamistischen Aufstände gegangen ist, Boko Haram und diese Dinge, dass es ein Ziel dieses Terrors sein könnte, dass die gemäßigten Muslime zu einer Entscheidung gedrängt werden, denn durch die Terroranschläge steigen ja die Vorbehalte gegen den Islam, und das bekommen dann die gemäßigten Muslime zu spüren, und die sollen dann wieder zurückgedrängt werden, sozusagen, sollen sich alle entscheiden müssen anhand dieses Terrors, Ist das eine Möglichkeit, dass das auch mitspielt?
Ja, also Islamisten sehen Assimilation natürlich auch als Gefahr, weil die eigenen Leute verloren gehen. Mhm. Ja, jetzt und sowas gibt es durchaus. Ja, ich bin zum Beispiel in Bayern aufgewachsen, ja, und sowas gibt es auch in Oberösterreich. Ja, sagen wir jetzt klassisch ein türkischer Migrant, Sohn von türkischen Gastarbeitern, der hier aufwächst. Mhm. Der sich komplett assimiliert, der mit seinen türkischen Wurzeln nicht viel anfangen kann, mit dem Islam erst recht nicht, der ganz normal lebt, der nur Österreicher und Deutsche als Freunde hat und der geht den quasi dann verloren. Mhm. Den gibt's nicht mehr als Moslem, der existiert nicht mehr so, der hat einen türkischen Namen, der sieht türkisch aus, aber der ist deutscher Österreicher geworden, hat sich komplett assimiliert und das sehen sie natürlich auch als Gefahr, weil dann ist, mit wem will man dann diese Revolution machen, wenn die Leute sich anpassen und aufgehen quasi in der Gesellschaft. Das ist natürlich nicht in der Masse zu beobachten. Ja? Das sind nur Einzelfälle. Die meisten sind natürlich nicht assimiliert. Die meisten sind nicht mal integriert, würde ich sagen. Das ist also ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, von dem wir hier reden. Aber sie haben natürlich Angst vor solchen Reformbewegungen und dass man da irgendwie so ein Arrangement findet und so. Auch natürlich aufgrund des guten Lebens, was man in Europa auch noch hat, ja, vor allem im Vergleich zu den Heimatländern. Und ja, also ich habe auch schon IS-Strategie-Papiere gelesen, die in die Richtung gehen, dass sie sagen, wir üben Terror aus. Das führt auch zum Erstarken rechter Parteien, weil die Gesellschaft dann sagt, so, wir wollen jetzt eine Law and Order, wir wollen jetzt eine rechte Partei, die für Ordnung sorgt, die uns die ganzen Leute rausschafft. Und dieser Assimilationsdruck führt dann eben dazu, dass sich Muslime dann ja quasi entscheiden sollen zwischen kompletter Assimilation, wo sie nicht bereit sind, oder quasi zurück zu den Wurzeln und wieder sich der eigenen islamischen Identität bewusst machen. Ich sehe nicht, dass es aufgeht. Wieso? Weil weder AfD noch FPÖ die Muslime als Masse angehen will oder irgendwie unter Druck setzen will, sondern es geht ja nur darum zu sagen, zum Beispiel jetzt Illegale abzuschieben, Islamisten abzuschieben und Muslime als Masse, wenn sie sich eben an die Gesetze halten, wenn sie eine Daseinsberechtigung haben und so weiter, nicht alle, aber zu einem großen Teil schon hier leben können. Vor allem, wenn sie österreichische oder deutsche Staatsbürger geworden sind. Und das, was die rechten Parteien fordern, also das, was AfD und FPÖ fordert, das geht nicht in die Richtung, dass man sich jetzt entscheiden muss.
Glaube ich an den Islam oder muss ich mich jetzt zur Kirche bekennen?
Genau, weil die stellen das so dar, als wäre das so eine Art Reconquista, also im Sinne von wie damals in Spanien, wo es ist, werde Christ oder du wirst verbannt oder getötet. Das will ja keiner, das fordert ja keiner. Und deswegen sehe ich nicht, ich finde es sehr gut, dass es diesen Druck gibt, den muss es auch geben. Mhm. Ja, und auch ganz klar sagen, hey, es geht nicht nur um straffällige Migranten oder sowas, sondern allgemein, wenn du nichts mit unserer Kultur und mit der Gesellschaft anfangen kannst, wieso bist du denn hier? Ja, dass man da schon auch einen gewissen Druck erzeugt, aber es geht nicht in diese Richtung, wo ich sage, boah, das würde jetzt die alle irgendwie radikalisieren oder sowas.
Jetzt ist es aber so, dass man in Deutschland, auch wenn man jetzt vom Terror weggeht, mit einer galoppierenden Islamisierung, eine galoppierende Islamisierung sehen kann. Und dass immer mehr Stadtteile tatsächlich zu so etwas wie No-Go-Areas werden, wo auch die Polizei versucht, da geht es sehr stark natürlich um organisierte Kriminalität, Clanbildung und so weiter, aber dass es immer mehr Bereiche gibt, wo die islamistisch geprägte Bevölkerungsstrukturen, nenne ich sie jetzt mal, den Ton angeben. Und Sie waren ja eben mit Michael Stürzenberger sehr oft auf Aufklärungstour und haben dort über die Gefahren der Islamisierung aufgeklärt und versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe natürlich auch Videos gesehen, wo Sie leidenschaftlich gestritten und diskutiert haben mit radikalen Anhängern des Islam. Da gehört ja auch eine ordentliche Portion Mut dazu. Michael Stürzenberger hat es bezahlt, indem man mehrfach auf ihn eingestochen hat. Und was haben Sie dort im Wesentlichen versucht, den Leuten zu sagen, wenn man das komprimieren kann? Was ist denn die Gefahr des Islam? Weil Sie haben ja selbst jetzt gesagt, ja, Muslime, die sich integrieren, die Steuern zahlen, die bei der Gesellschaft dabei sein wollen, die haben ja nichts zu befürchten. Aber umgekehrt, was hat eine autochthone Bevölkerung vor einem radikalen Islam zu befürchten? Was befürchten Sie hier?
Ja, also das Ziel, gerade auch bei den Kundgebungen, beziehungsweise mein Ziel war es immer mehr, die Bevölkerung wachzurütteln, damit die Bevölkerung, die deutsche, österreichische Bevölkerung, dass die erkennen, welche Gefahr davon ausgeht. Wer Moslem bleiben will oder den Islam gut findet oder Islamist bleiben will, ich will niemand irgendwie überzeugen, irgendwie eine Ideologie anzunehmen oder sonst irgendwas. Also es ging wirklich darum, die Bevölkerung aufzuklären. Die große Gefahr ist eben, man spricht von schleichender Islamisierung oder, wie Sie sagen, also galoppierende Islamisierung, also schleichend kann man das noch schwer nennen. Das, was wir sehen, was wir auch im Alltag sehen, ja, zum Beispiel jetzt haben wir Ramadan, ja, ist gar kein Problem, jeder kann fasten, ja, im Christentum gibt es auch das Fasten, wir haben die Religionsfreiheit, aber wenn wir zum Beispiel sehen, dass dann Moscheen aufdrehen, dass sie jetzt zum Beispiel die Gebetsrufe öffentlich machen zum Ramadan, dass jetzt immer mehr Städte wie München und andere anfangen, Ramadan-Beleuchtung mitten in der Stadt, in der Fußgängerzone hier aufzuhängen. Mhm. Ja. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein Bundeskanzler Friedrich Merz zu Ramadan gratuliert, aber den Christen nicht zur Fastenzeit. Mhm. Ja. Also diese Bevorzugung des Islams, diese Sonderrolle des Islams, dieses, es ist eine Minderheit, aber es muss überall präsent sein, und wir müssen uns dem fügen. Mhm. Ja, jetzt gab es immer mehr Meldungen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo zum Beispiel an einer Schule in Deutschland die Lehrerin sagt, also Kinder, deutsche Kinder gemobbt werden, weil sie gegessen haben jetzt im Ramadan, und dann beschweren sich die Eltern bei den Lehrern, ja, und die Lehrer dann den Kindern empfehlen, sich nur noch heimlich zu essen, ja, sich wegzudrehen und nur noch heimlich zu essen, weil das provozierend für die muslimischen Kinder ist. Also hier geht es nicht nur darum, was Islamisten und fundamentalistische Muslime fordern, sondern vor allem, wie viel auf unserer Seite Kompromissbereitschaft da ist und wie viel man immer mehr vom eigenen abrückt und immer mehr quasi den Muslimen überlässt.
Ja. Und was passiert, wenn das Mehrheitsverhältnis kippt? Also jetzt ist die tolerante Bevölkerung, sagt, ja, ihr könnt alles machen, ihr seid weniger und gebt trotzdem den Ton an. Ja. Aber was ist, wenn das Verhältnis kippt? Gibt es hier historische Erfahrungen? Gibt es konkrete Befürchtungen? Was droht dann der Bevölkerung?
Ich meine, wir sehen das ja an den islamischen Ländern, die ja auch mal islamisiert wurden. Ja, Ägypten war ein urchristliches Land, die heutige Türkei war christlich und so weiter. Das ist der vollendete Prozess der Islamisierung. Mhm. Wir sehen es am Balkan, gerade hier in Oberösterreich gibt es viele, leider auch bosnisch-islamistische Strukturen in Linz, in Wales und so weiter. Da habe ich viele Recherchen gemacht, radikale Moscheen. Das sind oft weiße, blonde Europäer mit christlichen Vorfahren, die mit der Zeit islamisiert wurden, und dann nach der zweiten, dritten Generation erinnert sich keiner mehr. Da sagt keiner mehr, oh ja, unsere christlichen Vorfahren, sondern wir sind stolze Muslime und die islamische Identität wird zur prägenden. Und das droht uns natürlich auch, dass eben die Machtverhältnisse kippen, dass dann nicht mehr gefordert wird, sondern dass dann bestimmt wird, die Leute in unseren Ländern, die selbsthassende deutsche Österreicher, die auch alles machen, um Deutschland und Österreich zu zerstören, um es zu überfremden, ja, und dazu dann Muslime und die Massenmigration und so weiter nutzen, um das eigene zu zerstören. Und wenn die dann tonangebend sind, dann wird halt nicht mehr drum gebeten oder dass man da irgendwie sich beschwert und sagt, ja, das ist Rassismus, das ist Diskriminierung, sondern es wird gefordert und dann wird neu verhandelt. Dann wird gesagt, schau, wir sind so und so viele in der Bevölkerung, das läuft nicht mehr so, dass ihr uns irgendwie bestimmt oder sonst was, wir sind schon lange hier, das ist auch unser Land, das hört man ja immer mehr, das ist auch unser Land, ich bin nicht irgendein Gastarbeiter, den du rumschubsen kannst oder sonst was, sondern das ist auch unser Land. Das heißt, sie haben einen offenen Anspruch auch auf das Land und sagen, ja, okay, du bist vielleicht einheimisch, aber wir sind jetzt auch schon länger hier. Ja, wir haben ganze Straßenzüge, die Immobilien gehören alle uns, geht durch die Fußgängerzone, wir sind da mehrheitlich da und so weiter. Ja, und dann muss man das nur noch verankern, indem dann zum Beispiel eine muslimische Partei gegründet wird und so weiter, wenn die linken Parteien dann irgendwie nicht mehr ausreichen. Ja, dann wird eine eigene Partei gegründet. Dann, ich meine, wir sehen es in England zum Beispiel, einen muslimischen Bürgermeister oder Schottland einen muslimischen Präsidenten, dann wird man Quoten einführen und sagen, ja, um die Muslime in Österreich zum Beispiel zu repräsentieren, ist es jetzt mal an der Zeit, dass wir jetzt auch mal einen muslimischen Kanzler stellen. Mhm. Ja?
Jetzt gehen wir 20 Jahre nach vorne. Die Islamisierung hat in der Geschwindigkeit wie in den letzten 20 Jahren stattgefunden. Dann stellen die Muslime womöglich die Mehrheitsverhältnisse oder die Mehrheitsbevölkerung und in der schlimmsten Ausprägung, angeglichen an einen islamischen Staat, könnte das ja bedeuten, dass dann hier tatsächlich islamisches Recht ausgerufen wird. Welche Rechte verbleiben dann nicht muslimischen Minderheiten? Ja,
das kann man zum Beispiel jetzt gut, zum Beispiel am Beispiel des Balkans kann man das festmachen. Ja, wie hat sich das damals vollzogen? Und das islamische Recht verändert sich ja nicht, sondern es bleibt gleich. Also es wäre dann so, dass man sagt, hier gilt islamisches Recht. Die Scharia wird quasi eingesetzt, die umfasst alle Lebensbereiche, da gibt's nicht Trennung, Religion, Staat oder sowas, sondern umfasst alle Lebensbereiche. Wir sehen es in so Sachen wie zum Beispiel Verschleierung der Frau und sowas, dass man sagt, es gibt auch eine Kleiderordnung und sowas, ja. Oder wie auch die Taliban jetzt zum Beispiel in Afghanistan regieren, ja, da wird alles bestimmt, also es ist ziemlich totalitär, ja, also von hier Bart wachsen lassen bis Verschleierung, bis gewisse Verhaltensformen, eine strikte Trennung zwischen Frau und Mann, auch in der Öffentlichkeit, also Frauen werden quasi aus dem öffentlichen Raum verbannt. Und dann erlaubt man Juden und Christen eben nur, wenn man eine Schutzsteuer zahlt, in diesem Land zu leben. Mhm. Und sie dürfen, also sie sind quasi Bürger zweiter Klasse, sie dürfen Juden und Christen bleiben, aber sie sind komplett eingeschränkt. Zum Beispiel, sie dürfen ihre Kirchen behalten, sie dürfen aber keine neuen Kirchen bauen. Mhm. Sie dürfen zum Beispiel auch nicht missionieren. Ja, die Bibel dürfte man dann nicht irgendwie verteilen oder irgendwas sagen, dazu aufrufen, was irgendwie nicht islamisch wäre. Es wäre komplett totalitär. Und man muss sagen, das ist wirklich ein geniales System, welches sich da entwickelt hat. Denn zu was hat das geführt? Dass ein Teil oder ein großer Teil der Bevölkerung unter diesem Druck dann freiwillig zum Islam konvertiert. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel am Balkan, wo ist das genau so passiert, dass man gesagt hat, zum Beispiel auch um Karriere zu machen im Staat oder sonst irgendwas, um ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, muss ich zum Islam konvertieren. Und das hat eben dazu geführt, die Bevölkerung so opportunistisch, wie sie ist, ja, dass sie sich einfach den Machtverhältnissen anpasst und sagt, ja, hier, ich habe da keine Kraft mehr und da und so weiter. Ich passe mich einfach an und dann sind ganze Bevölkerungen zum Islam konvertiert und die Nachfahren werden islamisch erzogen und schon hat man ein ganze Völker islamisiert. Also so hat sich das vollführt in der Geschichte.
Sie haben ja Ägypten und die Türkei beispielsweise angesprochen. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr tatsächlich? Würde sich jetzt nichts an den politischen Machtverhältnissen ändern? Würde die Gesellschaft weiter im Dämmerschlaf verweilen und nur 20-30% hätten ein Problem damit? Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass das tatsächlich in wenigen Jahrzehnten in Europa so sein könnte?
Die Gefahr besteht natürlich, aber ich halte es trotzdem letztendlich für eher unwahrscheinlich, weil ich einfach noch genügend Widerstand, genügend auch oder noch ausreichend Patriotismus in den Bevölkerungen sehe, die das nicht wollen und die sich bis zum bitteren Ende dagegen wehren würden. Und auch auf der anderen Seite müssen wir sagen, gibt es auch einige glückliche Umstände, zum Beispiel, dass die Muslime auch nicht so geeint sind. Ja, wir sprechen immer von den Muslimen, Islamisten. Selbst unter Islamisten gibt es da noch Dutzende Unterschiede, die sich teilweise untereinander bekämpfen. Das heißt, die haben zwar im Großen und Ganzen eine Agenda, aber die einen wollen es über die Gewalt machen, die anderen über eine Partei, die anderen über Unterwanderung, die anderen über Missionierung. Wir haben darüber gesprochen, Schiiten, Sunniten, die sich seit 1400 Jahren bitter bekämpfen. Ja. Jetzt auch am Konflikt iranische Raketen auf die sunnitischen Golfstaaten und andersrum und sowas. Also sie sind nicht ein geeinter Machtblock, dann wäre es schon etwas gefährlicher. Sie sind sehr zerstritten und ich halte auch Europa, also die europäischen Völker auch noch für stark genug und gefestigt, dass letztendlich sich keine Islamisierung vollziehen wird.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Das heißt, die Substanz grundsätzlich in Europa wäre noch da, hier eine Trendumkehr zu vollziehen. Was Sie haben ein paar Themen angesprochen mit Ausweisungen und anderen Punkten. Besteht denn die Chance auf Integration von Leuten, die in einen radikalen Zirkel gekommen sind, oder sehen Sie das eher als unwahrscheinlich an?
Also, dass man die Massen an Migranten integriert. Mhm. Ja, also in der Masse halte ich das eher für unwahrscheinlich. Wir können das nicht beobachten, wir konnten es auch nie in der Vergangenheit beobachten. Wenn wir zum Beispiel an die Gastarbeiter denken, die aus einer sehr laizistisch geprägten Türkei nach Deutschland gekommen sind, die man hätte viel leichter integrieren können, weil damals die deutsche und österreichische Gesellschaft noch eine ganz andere war, eine viel konservativere, wo man auch die Leitkultur noch gespürt hat und Migranten kamen, die noch sehr säkular geprägt waren. Und selbst bei denen hat man es nicht geschafft. Wie dann erst im heutigen Deutschland, im heutigen Österreich, wo man über Leitkultur gar nicht mehr sprechen will, ja, wo man alles Fremde feiert und alles Eigene verachtet und dann mit massenweise muslimischen Migranten aus fundamentalistisch-islamischen Ländern wie eben Syrien, Afghanistan und so weiter, also halte ich für komplett gescheitert. Es gibt gewisse Migrantengruppen, wo man schon erfolgreicher war, zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade hier in Österreich schauen, Kroaten, Serben und so weiter oder Ungarn, Slowaken, Tschechen und so weiter, also europäische Migration, da sieht es etwas anders aus. Mhm. Aber aus kulturfremden Völkern, ja, jetzt Afghanen, Somalier und so weiter reden, ist nicht integrierbar und erst recht nicht in der Masse, und das funktioniert immer nur in geringer Anzahl, ja, und die Frage ist halt auch, wollen wir sowas? Ja, ich meine, ist das auch ein Zukunftsbild? Ich meine, ich sag, die Deutschen und die Österreicher haben das Recht zu entscheiden, wollen wir das überhaupt? Wozu sollen wir uns jetzt die Arbeit machen und Millionen von Arabern zum Beispiel integrieren und das finanzieren und denen die Sprache beibringen? Was haben wir davon? Ja? Und auch diese Vermischung und so weiter. Müssen wir denn jetzt unsere Frauen auf dem Silbertablett präsentieren? Bitte, hier, macht Kinder und so. Ja. Was ja auch gezielt gemacht wird.
Mit dass man, Werbung, mit der ganzen Propaganda. Ja? Unfassbar. Ganz Instagram ist nur mehr voll von solchen Bildern.
Ja, auch bei Werbungen muss man sagen, man sieht da immer komischerweise immer eine weiße, blonde Frau und dann einen afrikanischen Migranten und so weiter. Wieso? Was ist da die Botschaft, ja? Oder wenn linke NGOs gezielt Asylanten mit einheimischen Frauen zusammenbringen, ja, muss man ganz klar sehen, dass da eine Agenda dahinter steckt, und wo das ist natürlich ein heikles Thema und viele sprechen auch nicht drüber, auch in konservativen rechten Kreisen, aber man sagt, was soll diese gezielte Förderung dieser Vermischung, jetzt Islam und so weiter auf Seite, aber diese Völker, die gezielt irgendwie, wozu?
Ja, das Wozu haben wir natürlich schon oft thematisiert bei Auf1, denn tatsächlich ist ja das Ziel, dass es keine homogenen Gesellschaften mehr geben soll. Die Leute hier sollen ja an nichts mehr glauben, sie sollen nichts mehr gut finden, sie sollen keine Identität haben, dann bekommt man diese völlig gleichgeschaltete Masse, die man perfekt steuern kann. Aber Sie sagen Integration sehr schwierig. Jetzt möchte ich habe Sie am Anfang vorgestellt als Ex-Islamisten, ganz kurz noch auf Ihre Geschichte abschließend kommen. Sie waren ja Pressesprecher bei der Terrororganisation Al-Qaida oder bei der islamistischen Organisation Al-Qaida, ich weiß nicht, wie die aktuelle Einstufung hier lautet, und haben es geschafft oder wollten dort auch wieder rauskommen und klären jetzt eben über den radikalen Islam auf. Können Sie ganz kurz umreißen, wie sind Sie dort hineingekommen? Sie sind ja nicht im Nahen Osten aufgewachsen, sondern in Bayern, wie Sie sagen. Und wie sind Sie wieder rausgekommen?
Ja, das Problem ist eben, dass diese islamistischen Strukturen auch in Bayern bestehen, auch in Österreich, und man sich daher auch ganz leicht hier radikalisieren kann. Ja, ich habe mich in meiner Jugend radikalisiert, und ich versuche das auch immer wieder zu erklären. Es war letztendlich eine Identitätskrise, weil ich in Serbien geboren, im Süden, muslimische Minderheit in Serbien, die sich als Bosnier quasi verstehen. Wachs auf in Bayern.
Ja, und das durch den Krieg in den 90er Jahren sozusagen hier gestrandet.
Genau, ja.
Mit der Familie.
Genau. Und das wollen auch viele nicht verstehen. Migration ist nicht normal. Und Migration ist grundsätzlich nichts Gutes. Ja, weil, wie soll ich es erklären? Jedes Volk hat seinen Platz dort, wo es ist. Und wenn man Völker nimmt, ja, und sie hin und her bewegt, das führt zu Identitätskrisen. Ja. Und die hatte ich dann mit 14, 15, wo ich mich gefragt habe, warte mal, was bin ich jetzt? Bin ich ein Deutscher? Ja. Ich sehe da schon einen Unterschied, ethnisch, auch zu Hause. Wir unterscheiden uns etwas von den Deutschen. Ja. Zu Hause hört man das eine, draußen hört man was anderes. Was bin ich jetzt? Ja. Und diese Identitätskrise hat zu meiner Radikalisierung geführt. Und ich habe ja hunderte andere Islamisten kennengelernt, wo ich sage, bei den meisten war das auch so. Interessanterweise auch bei Deutschen und Österreichern, die zum Islam konvertieren. Das sind ja keine deutschen oder österreichischen Patrioten, die ein gefestigtes Weltbild haben oder irgendwie christlich waren oder sowas. Und die dann, sondern es sind Leute, die nach Sinn suchen, die irgendwie zerrüttete Familie, den Vater hat er nicht kennengelernt, die Mutter irgendeine Linke oder sowas, ja, und die sich dann irgendwie verlieren und auf der Suche nach Identität dann sagen, boah, ja, Moslem, Islam, was auch durchaus eine sehr starke Identität ist und auch sehr anziehend.
Große Attraktionskraft, weil es gibt wieder Halt, es gibt wieder einen Sinn im Leben und damit radikalisiert man sich.
Auch so Themen wie Männlichkeit und sowas, wo bei uns ja überhaupt nicht mehr darüber gesprochen werden kann. Mann ist Mann, Frau ist Frau. Und das waren so diese konservativen Aspekte am Islam, die mich sehr angezogen haben und wo ich mich dann angefangen habe, dann in die Moschee zu gehen und so weiter und dann eben an salafistische, islamistische Kreise geraten bin und mich dann immer weiter radikalisiert habe und dann gesagt habe, weil so, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Wenn das da so steht, dann ist das so. Dann ist das meine Überzeugung und dann ging das halt immer weiter, bis ich dann in Haft war. Und auch hier mich dann von selbst quasi deradikalisiert habe. Das ist ja auch so ein Thema in Deutschland, Österreich, uns wird ständig erzählt, ja, die Lösung ist Prävention und Deradikalisierung. Und dazu müssten wir dann hunderte Millionen Euro Steuern nehmen und dann linke NGOs finanzieren. Und dann geht dann so ein atheistischer Antifa-Sozialarbeiter ins Gefängnis und versucht dann einen radikalen Islamisten davon zu überzeugen, kein Islamist mehr zu sein. Und der kriegt dann, was weiß ich, 4.000 Euro netto im Monat. Ja, und der Islamist lacht ihn bloß aus, nimmt ihn nicht ernst. Ich kenne diese, ich habe mit denen gearbeitet, auch hier in Österreich. Ich weiß, wie hier die Gefängnisarbeit ausschaut. Vollkommen lächerlich. Ich war in Haft, ich habe angefangen, Bücher zu lesen, die Bibel zu lesen, alles Mögliche an europäischer Literatur. Und ich fand das interessant, das war so eine neue Sicht auch mal, was Europa zu bieten hat. Und das hat mich dann angezogen, diese europäische Kultur. Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, wer sind eigentlich meine Vorfahren? Ich bin ein Europäer mit europäischen christlichen Vorfahren, die zwangsweise irgendwann mal islamisiert wurden. Und so habe ich quasi eigentlich nur zurückgefunden zu meinen Wurzeln. Das war nichts Künstliches oder sonst was, sondern die Islamisierung war das Künstliche. Und so habe ich mich dann quasi auch deradikalisiert, ohne die Hilfe eines linken Sozialarbeiters, der von Steuergeldern finanziert wird. Und ja, habe dann die Liebe dann auch vor allem zu Deutschland, vor allem zu Bayern dann auch entdeckt und mache jetzt eben vieles und riskiere auch vieles, ja, um unsere Heimat ja vor einer Islamisierung und Überfremdung zu schützen.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, vielleicht mit dem Modell Irfan Peci, mehr Patriotismus und mehr Identität anstatt linker Antifa-Sozialarbeiter. Das könnte ja ein Konzept für die Zukunft sein, als Teil einer größer angelegten Identitätskampagne. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Wir werden das Gespräch an geeigneter Stelle womöglich fortsetzen. Sie haben Einblicke gewährt, die vermutlich viele Zuschauer so noch nicht gekannt haben. Danke für Ihre Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Und ich danke Ihnen fürs Dranbleiben. Unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie diese Sendung weiterleiten, wenn sie Ihnen gefallen hat. Empfehlen Sie unser Programm an Freunde, Bekannte oder auch Leute, denen Sie eine solche Sendung unbedingt angedeihen lassen wollen. Und wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie uns mit einer Spende. Wir können nur frei und unabhängig berichten, weil Sie uns unterstützen, weil wir keine Bonzen im Hintergrund haben, die uns finanzieren, keine Philanthropen, keine Geldgeber und schon gar keine Zwangsgebühren verlangen. Wir werden bei Auf 1 weiterhin die heißen Themen anpacken und mit allen sprechen, die dazu bereit sind, damit Sie sich eine wirklich freie und unabhängige Meinung selbst bilden können. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.